Schlag den Ball lang. Ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge mit meinem Dickerchen zu einer wunderbaren Champions League Woche. Schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich. Ne? Heute ein Tag verzögert. Du hast es angesprochen, Champions League Woche. Genau das war der Grund gestern, warum es gestern keine Folge war, weil wir nämlich Prioritäten setzen können und gesagt haben, Arsenal gegen Bayern hat Priorität. Da treffen wir uns, gucken uns das Ding zusammen an. Können wir dementsprechend auch heute beide was zu sagen. Und haben deswegen entschlossen, heute die Folge einen Tag später rauskommen zu lassen. Ne? Also einen Tag später bedeutet aber auch, man weiß einfach mehr zu berichten, weil auch heute wieder Dinge passiert sind, die in der Folge besprochen werden sollen. Von daher, denke ich mal, können wir damit alle gut umgehen.
So sieht's aus. Aber bevor wir zum König des Fußballs kommen, würde ich sagen, gehen wir erstmal tief in den Dreck rein, gehen wir zum Abstiegskampf. Ganz tief runter in die Tabelle. Da waren wieder einige wichtige Spiele, um sie mal kurz zu benennen, Mainz-Darmstadt und Köln-Bochum. Und ich würde erstmal mit Mainz beginnen gegen Darmstadt, der 16. gegen den 18. Und man muss schon ganz klar sagen, es war eine klare Nummer von Mainz, 4-0. Ich glaube, bei dem Spiel hat man wieder ganz klar gesehen, das ist einfach eine Nummer zu groß hier für die Darmstädter, die Bundesliga. Ich würde auch fast sagen, das war jetzt schon mindestens der zweite Sargnagel, den man sich geholt hat in den letzten Wochen. Und ja, ich ist jetzt keine steile These, aber der Abstieg ist besiegelt. Aber für die Mainzer ist es natürlich umso besser. Die Hoffnung lebt. Ne? Man ist aktuell auf dem Relegationsplatz. Man ist 3 Punkte vom Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Ich glaube, da hat man jetzt langsam wieder ganz viel Hoffnung.
Ja, wie du schon sagst, zweiter Sargnagel. Ich würde sagen, der Sarg ist zu. Darmstadt hat 9 Punkte jetzt Abstand auf Mainz. Das sind noch 6 Spiele offen. Sechs Spiele sind noch offen. Und 9 Punkte in 6 Spielen holst du nicht. Sie haben ja jetzt bis jetzt erst 14 geholt. Ich kann mir das bei weitem nicht vorstellen. Die Mainzer leben, nicht nur die Hoffnung, auch die Mannschaft lebt. Ich glaube, dass der neue Trainer da richtig, richtig viel Emotionalität reingebracht hat. Das war ein guter Trainerwechsel, auch wenn wir gesagt haben, Bo Svensson eigentlich der Richtige gewesen und auch viel Erfolge. Also nicht jeder konnte das nachvollziehen, den Trainerwechsel, weil er halt so viel bewegt hat in Mainz und sie auch damals schon gerettet hat vor 2 Jahren. Jetzt Bo Henriksen, nächste Bo, und der hat richtig die Mannschaft nochmal wach geküsst, hat es geschafft, ihr neues Leben einzuhauchen. Ich finde, gerade am Ende macht sich's bemerkbar, steht der lange 2-0. Dann gibt es nochmal einen Doppelschlag von Lee hinten raus. Also Darmstadt fällt auch auseinander. Ich muss sagen, ich finde gut und wirklich Chapeau für die Entscheidungen aus der sportlichen Führung, dass sie immer noch mit Lieberknecht weitermachen. Und so wie es aussieht, also jetzt denke ich mal, steht es auch fest, dann mit Lieberknecht wieder zurück in die zweite Liga gehen und dann nächstes Jahr vielleicht einen neuen Anlauf starten, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. Ja, und in Mainz hat man einfach gesehen, dass die Mannschaft lebt. Ein Riesentransfer gemacht im Winter mit Amiri, der von Leverkusen kam. Es ist das Herz der Mannschaft. Ein Hansje Olsen, merkst du, dass der jetzt wieder zurückgekommen ist. Auch ein Chor lange aus der Verletzung zurück. Ein Burkhardt lange aus der Verletzung zurück. Und eigentlich bin ich der Meinung, hat Mainz auch einen zu starken Kader, um ernsthaft absteigen zu dürfen. Allerdings haben sie natürlich auch so eine schlechte Hinrunde gespielt, dass jetzt der Weg in Richtung direkter Klassenerhalt ja immer noch ein weiter ist. Aber ich glaube, wie du schon sagst, sind wir uns einig. Für Darmstadt war es das. Die stehen jetzt als erster Absteiger fest.
Ja, man kann schon mal sagen, ne, die haben zwar punktuell eine schlechte Hinrunde gespielt, aber spielerisch war es eigentlich immer ganz gut. Und jetzt passt endlich mal das Ergebnis auch zu dem Spiel. Man spielt gut und holt auch mal Punkte. Und bei Darmstadt, ne, du hast gesagt, man hält am Trainer. Ich glaube, das zeigt auch so, dass es halt auch noch vereinzelte Vereine gibt, die dann einfach auch mal eine realistische Einschätzung ihrer selbst haben, wo man dann halt wirklich weiß, okay, die Nummer ist hier zu groß für uns. Selbst mit einem neuen Trainer werden wir dadurch keine Wunder bewirken und dann halten wir lieber an das System fest, was uns ja in den letzten Jahren Erfolg gebracht hat. Das finde ich auch sehr positiv.
Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach dann jetzt so ein bisschen Statement dann auch von der Vereinsführung, dass sie auch einsehen, dass dieser Kader, und das haben wir auch schon länger gesagt, einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Die Mannschaft ist qualitativ einfach deutlich zu schwach besetzt und kann einfach auf dem Niveau nicht mithalten. Das sieht man Woche für Woche. Und das ändert auch einen Trainerwechsel nicht. Und die haben einen guten Trainer, schaltet Thorsten Lieberknecht für einen exzellenten Trainer, der eigentlich in meinen Augen sogar für Höheres berufen sein würde. Mich wundert es, dass er bis jetzt noch nie es geschafft hat, eine Mannschaft aus dem Bundesliga-Mittelfeld, sage ich mal, mindestens zu übernehmen. Aber sie haben ihn, er scheint Lust auf dieses Projekt Darmstadt weiterhin zu haben. Und da machst du alles richtig und hast nächstes Jahr immer noch einen Trainer, der gezeigt hat, dass er aufsteigen kann, mit sowohl mit Darmstadt, aber auch schon vor ein paar Jahren mit Braunschweig.
So sieht's aus. Ja, dann kommen wir zur zweiten Partie. Köln-Bochum, auch super interessant. Ne? Gerade bei den Kölnern, wir haben ganz oft drüber geredet im Podcast, da geht's um alles oder nichts. Und es sah ehrlich eine ganze Zeit wieder so aus, als würde man die nächste Niederlage einkassieren. Und kassieren, nicht einkassieren. Und dann gab es die 85 Sekunden der Kölner quasi, oder wo Leben endlich mal wieder in der Mannschaft war, wo man das Spiel dreht und auch da wieder völlige Ekstase und man hat dadurch natürlich auch wieder brutal den Kanal zur Hoffnung wieder aufgemacht. Man steht jetzt mit 22 Punkten, nur ein Punkt hinter Mainz auf Platz 17 und auch hier muss man sagen, alles noch drin.
Ja, auf jeden Fall. Also wer hätte gedacht, dass Tigges nochmal wichtig wird in dieser Saison. Aber zwei Joker, Tigges und Waldschmidt, du sagst es wirklich kurz vor Schluss, 90. plus 1 und in der zweiten Minute in der Nachspielzeit auch noch. Auch ein bisschen glückliches Händchen von Schulz, allerdings auch, weil sich Selke leider wieder verletzt hat und jetzt auch für die der hat sich die Nation erst. Also, das ist eine Saison, die ist für Selke super bitter, ist immer noch mit 6 Toren der Top-Torjäger von Köln, obwohl er eigentlich die halbe Saison gefehlt hat. Das hat schon was auch zu bedeuten.
Spricht einfach nicht für dieses Team, wenn ich ehrlich bin.
Nee, der Sturm ist halt nicht Bundesliga-tauglich von Köln. Seitdem Modeste weg ist, haben sie es nicht geschafft, adäquaten Ersatz zu holen. Ich glaube, Selke wird immens fehlen, auch jetzt für die letzten 6 Spiele. Und deswegen glaube ich auch, dass es das im Zweikampf, sage ich mal, oder vielleicht ist es ein Dreikampf, da kommen wir gleich noch zu, Köln immer noch die schlechtesten Chancen hat, zumal jetzt, wie gesagt, auf Selke nicht mehr zurückgegriffen werden kann. Aber in dem Fall hat sich es als Glück rausgebracht, weil beide Joker treffen am Ende, 2 Kopfbälle. Und ja, das war so ein bisschen das Wunder. Man hat auch gesehen auf den Rängen, das Stadion wurde komplett abgerissen. In den Highlights auch war zu sehen, wie die Leute wirklich Tränen in den Augen haben, weil einfach die Hoffnung jetzt nochmal da ist. Verlierst du das Spiel, dann hast du 4 Punkte Rückstand auf Mainz. Dann muss man da auch fast sagen, dass da wahrscheinlich der Ofen aus ist. So ist es nur ein Punkt. Und durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten Bochum bist du halt auch auf 4 Punkte an Bochum dran, aber am rettenden Ufer. Mainz sogar auf 3 Punkte. Zusätzlich muss man sagen, Mainz hat bessere Torverhältnis als Bochum. Das heißt also, mit der nächsten Niederlage könnte von Bochum und einem Mainzer Sieg könnte Mainz seit Ewigkeiten mal die Abstiegsränge verlassen. Ja, und Bochum hat dann darauf auch reagiert auf die Niederlage, hat den Trainer Letsch entlassen und neuer Trainer ist Heiko Butscher, ehemaliger Spieler auch schon von Bochum und bis dato U19-Trainer gewesen, also präsentieren eine interne Lösung. Dann auch wahrscheinlich irgendwas, was nicht so Kategorie Feuerwehrmann ist, sondern schon auch für die Zukunft. Die Frage ist, machen sie mit ihm auch weiter? Sollte das mit dem Klassenhalt jetzt nicht reichen? Aber ich finde, Bochum ist eine Mannschaft, die eigentlich schon mal gerettet war und jetzt plötzlich seit dem Sieg gegen Bayern, da ist wieder der Bayern-Fluch, überhaupt nichts mehr gewonnen haben. Also man kann auch sagen, alles verloren haben. Haben seit dem Bayern-Spiel 6 Spiele gespielt, davon 5 Niederlagen, ein Unentschieden. Das Unentschieden auch lediglich gegen Darmstadt, eigentlich eine Mannschaft, gegen die du gewinnen musst. Verlierst gegen Mainz, verlierst gegen Köln, die direkten Duelle da unten wirklich alle abgegeben. Und ja, nach dem Bayern-Sieg damals war man sich sicher, dass das Ding durch ist und jetzt sind sie wieder mittendrin. Denn der Trend, würde ich mal sagen, spricht irgendwo auch ein Stück weit gegen Bochum, zumal ja auch Mainz ja jetzt wirklich vielleicht Kraft geschöpft hat und die Ergebnisse der Mainzer in den letzten Wochen ja einfach auch deutlich besser waren in Summe. Ja, die haben ja, jetzt 3 Spiele ja, nicht verloren, ja. Gegen Bochum gewonnen, gegen Darmstadt gewonnen, gegen Leipzig sogar ein Unentschieden geholt. Also die haben fast schon einen kleinen Lauf.
Da bin ich bei dir. Ich sehe Mainz auch im direkten Vergleich auch spielerisch stärker als Bochum. Und du sagst es zum Schluss, ist es ja auch, ich meine, du hast gesagt, 6 Spieler haben wir noch. Es ist ja auch entscheidend, was du für einen Trend hast. Ob du gerade im Flow bist, ob es gerade läuft. Du weißt ja, dann kommt das Momentum noch dazu, wenn du gerade einen Trend hast, dann klappt doch meistens mehr, als wenn du gerade irgendwie einen Negativ-Trend hast. Dann geht sowieso alles in die Hosen. Und für Bochum wurde es echt nochmal enger. Und ich könnte mir schon richtig gut vorstellen, dass die noch runterrutschen werden und Mainz sich retten wird. Also, die machen von den 4 Mannschaften da unten, okay, machen wir mal 3 Mannschaften, Darmstadt klammern wir mal aus, machen die mit den stabilsten Eindruck, die Mainzer.
Ja, also Bochum, muss man sagen, wie gesagt, jetzt einen schlechten Lauf, haben aber ein Restprogramm, wo ich sage, das geht, das ist durchwachsen, spielen einzig allein noch gegen Leverkusen von den Top-Teams, ansonsten fast alles unteres Mittelfeld. Also da ist noch Heidenheim dabei, Wolfsburg dabei, Hoffenheim, Union und Bremen. Also das sind alles Mannschaften, bis auf Leverkusen, wo man schon irgendwo punkten kann und dann am Ende natürlich auch muss, sonst steigst du ab. Und es gibt natürlich noch das brutale Spiel dann am 31. Spieltag Mainz gegen Köln. Und das könnte natürlich ein Showdown werden, dann um die Relegation oder vielleicht dann sogar um den direkten Klassenerhalt. Ja, was sagst du denn? Also Lecce jetzt entlassen. Lecce entlassen galt eigentlich immer sehr, sehr als sicherer Trainer, hat auch super Arbeit gemacht in Bochum, hat 2-mal die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt. Beziehungsweise letztes Jahr die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt. Denkst du, dass das richtig war, dass es nochmal ein Zeichen ist, da um da rauszukommen? Oder glaubst du, dass Bochum auch mit Trainerwechsel da jetzt unten reinrutscht?
Ich war immer so ein Freund von Lecce, so auch seine ganze Arbeit und wie man das so in den letzten Monaten, Jahren so bei Bochum gemacht hat, das hat mir echt immer gefallen. Ich hätte mir da vielleicht so ein bisschen mehr die Treue gewünscht, wie man es bei Darmstadt macht.
Ja, aber der Kader ist besser, oder? Also du kannst schon bei
Bochum... Der Bochumer Kader ist besser als der Darmstadt,
definitiv. Du kannst schon bei Bochum das Ziel oder das ambitionierte Ziel haben, nicht abzusteigen. Und
aber ich glaube, also ich meine, man setzt natürlich jetzt alles auf schwarz quasi. Man nimmt einen neuen Trainer, eine interne Lösung. Das ist vielleicht das einzig Positive. Aber wenn das jetzt in die Hosen geht, dann hat man halt einen echt guten Trainer verprellt und steigt trotzdem ab. Und ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen getan hat. Und ich bleib dabei. Ich bin Romantiker. Ich hätte es gefallen. Ich hätte es mir besser gefunden, wenn man Lecce behalten hätte. Schon weil ja Bochum es ja mehrfach bewiesen hat, dass man es ja trotzdem irgendwie kann. Dass man jetzt natürlich in diese Negativspirale seit dem Bayern-Spiel ist, das ist vielleicht manchmal auch nicht so richtig zu erklären. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was die interne Lösung Butcher, was der bringen wird, ob er da irgendwie die Mannschaft nochmal erreicht oder irgendwie nochmal ein bisschen Leben reinbringt. Aber es wird auf jeden Fall ziemlich hart. Stand jetzt glaube ich aber, dass Bochum zumindest unter die letzten 3 kommen wird. Und ich könnte mir sogar echt vorstellen, dass sie sogar in den direkten Abstieg gehen und es Köln sogar schafft auf dem Relegationsplatz und Mainz sich komplett sichert.
Okay. Also das glaube ich nicht tatsächlich. Ich glaube, Mainz hat Chancen auf Platz 15. Bei Köln glaube ich nicht, dass die noch am Bochum vorbeigehen. Die haben 4 Punkte Rückstand. Ich halte von der Kölner Mannschaft dieses Jahr, wie schon erwähnt, nicht viel. Wir haben auch schon über die Transfersperre geredet. Also ein Abstieg der Kölner wäre doppelt brutal, weil du halt viele Spieler verlieren wirst und dann nicht mal nachkaufen kannst, wenn das Urteil bestehen bleibt. Aber ich würde die Wolfsburger auch noch mit in den Abstiegskampf mit reinreden. Die haben 28 Punkte, haben jetzt wieder verloren zu Hause gegen Mönchengladbach. Eine Mannschaft, die selbst eigentlich in diesem Jahr sehr lange eigentlich ein Schattendasein fristet und unter ihren Möglichkeiten spielt. Jetzt Trainerwechsel gehabt, ein Spiel gewonnen, jetzt wieder verloren. Haben 28 Punkte, 5 Punkte vor Mainz, haben eher einen schlechten Lauf und man muss halt einfach sagen, der Trainereffekt will ich jetzt noch nicht ganz in Abrede stellen, aber trotzdem bis jetzt noch nicht so gefruchtet, wenn man überlegt, was für eine Mannschaft sie haben, auch wenn man überlegt, was für Transfers sie getätigt haben im Sommer, ein Lovromeier für 25 Millionen, Czerny für fast 10 Millionen, ein Mähle haben sie aus Italien geholt. Also das ist ein Kader, mit dem hast du die Ambitionen, um die Europa League zu spielen und da läuft gar nichts zusammen. Ich weiß nicht, ob Hasenhüttl in der Lage ist, jetzt so schnell das Ruder rumzureißen. Ich weiß nicht, ob sie so gut punkten werden. Auch hier kann man mal die Termine angucken und sehen, gegen wen sie noch spielen. Und da muss man halt einfach sagen, es gibt am letzten Spieltag am allerletzten Spieltag das Duell gegen Mainz. Das kann tatsächlich auch nochmal ein Showdown sein.
Ja, ja.
Gegen Bochum spielen sie auch noch. Ja, da kann sie sich natürlich auch aus dem eigenen Schopf, aus dem Scheißdreck ziehen oder aus dem Schlamm ziehen, wie man sagt. Aber sie spielen eben auch noch gegen Leipzig, sie spielen auch noch gegen die Bayern. Aber sie spielen auch noch gegen Darmstadt. Also ich sag mal, drei Spiele, wenn du die drei, wenn du die 9 Punkte holst, bist du durch. Holst du die, also gewinnst du die Spiele gegen Bochum, gegen Mainz nicht, dann kannst du auch absteigen oder zumindest auf die Relegation rutschen. Gegen Bayern und gegen Leipzig sehe ich sie im Moment nicht in der Lage, was zu holen. Selbst ja. Bayern nicht. Ja. Die ja im Moment auch nicht in der Bundesliga, jetzt sag ich mal, ja,
wie sagt
Perform.
Man?
Perform, genau.
Genau.
Also mein Tipp am Ende: Köln 17, Bochum 15, Mainz. Entschuldigung, Bochum 16, Mainz 15 oder vielleicht sogar 14, je nachdem, wie Wolfsburg dann ihre Pflichtaufgaben gegen Darmstadt und gegen Bochum erledigt. Ja, wer auf jeden Fall nicht abgestiegen ist und wem man jetzt schon zum Klassenerhalt gratulieren darf, und das ist eine Sensation, das ist eine Riesenarbeit, wir haben schon häufig gelobt und wir müssen es wieder tun, ist der erste FC Heidenheim, die Bayern geschlagen haben zu Hause in einem unfassbar spektakulären Spiel. Bayern München in der ersten Halbzeit alles im Griff gehabt, sind aufgetreten wie eine Top-Mannschaft und plötzlich kommt die zweite Halbzeit, es ist der Bruch im Spiel, es geht nicht mehr viel nach vorne und sie kassieren einen Doppelschlag zum 2:2 innerhalb von kürzester Zeit, 50. 51. Minute, Heidenheim kommt aus der Kabine wie die Feuerwehr und dann schaffen sie es sogar noch kurz vor Schluss in der 79. Minute mit Kleindienst mit dem Doppelpack das Spiel gänzlich zu drehen und bringen das Ding auch nach Hause. Früher hätte Bayern nochmal zurückgeschlagen, im Moment sind sie nicht in der Lage dazu, reden bestimmt auch gleich nochmal über die Champions League, aber das Ding für Heidenheim eine Riesenleistung, eine riesenmentale Leistung, aber auch spielerisch gut gewesen. Man hat gesehen, wie sie sich gefreut haben. Frank Schmidt hat gesagt, so, wer heute nicht am Zeiger dreht, der kann hier aufhören oder was. Also der war auch total euphorisch. Und das ist für mich der Klassenerhalt.
Definitiv. Ja, war von Bayern. Ich habe es beim Dortmund-Spiel schon gesagt, auch dann so gerade in der zweiten Halbzeit völlig blutleer wieder gewesen. Ne? Also eigentlich so eine 2-0-Führung, das schaukelt Bayern in 99,9% der Fälle eigentlich über die Zeit. Rein theoretisch sieht das ja sogar zum Anfang dann so aus, dass man vielleicht sogar noch Heidenheim abschießt, wenn das schon immer so losgeht. Aber da kann man nur ganz viele Hüte ziehen, was Heidenheim da auch an Mentalität auf den Rasen bringt. Und ich finde, da hat man mal wieder gesehen, das ist so einer von 200.000 Beispielen, die man diese Saison wieder sieht, was Bayern für ein absolutes Defensivproblem hat. Diesmal neue Innenverteidigung gewesen, Upamecano und Kim. Upamecano auch wieder.
Verstehe ich auch nicht, warum du die aufstellst. Du spielst jetzt wieder in der Champions League mit Dyer und De Ligt und wechselst komplett deine Innenverteidigung aus. Also ist das Arroganz oder was ist das? Also die beiden ja überhaupt nicht in der Lage, dort hinten für Stabilität zu sorgen. Verstehe ich nicht.
Ja, vielleicht wird er den Jungs auch irgendwie Einsatzzeit geben. Man dachte vielleicht auch, okay, Heidenheim, das sollten sie hinkriegen. Also dafür sind sie ja eigentlich gut genug, dass sie halt nicht nur noch auf der Bank schmoren und dafür dann Dyer und De Ligt schon für die Champions League. Kann ja auch ein Grund sein, Belastungssteuerung. Also rein theoretisch, wenn man die zwei Namen nennt, die müssen dicke für Heidenheim reichen. Ne? Also in allen Ehren, aber das muss ausreichen. Aber Upamecano hat mal wieder gezeigt, was er am besten kann, nämlich Böcke bringen. Ich glaube, das erste Gegentor, das ging ganz hart auf seine Kappe mit einem extremen Stellungsfehler. Kim fremdelt immer noch so ein bisschen mit der Bayern-Mannschaft. Ich weiß nicht, ob der noch ein Jahr braucht oder wenn die Saison ist, dass er dann vielleicht ein neuer Trainer braucht, keine Ahnung. Bei Upamecano bin ich jetzt ehrlich schon so dabei zu sagen, den musst du abgeben. Den kriegst du einfach nicht mehr auf das Niveau, was du brauchst. Und ja, das war katastrophal, aber da muss man dann auch wieder sagen, okay, du kannst auch mal einen Treffer fangen, das kann passieren, aber das Spiel dann noch aus der Hand zu geben, also das ist der Wahnsinn. Und was ich sehr, sehr interessant fand auch, Tell wurde ja dann eingewechselt und stand natürlich dann zum Abpfiff noch auf dem Platz und er war der Einzige, der die Bayern-Spieler animiert hat, in die Fankurve zu gehen. Und die haben abgewunken und sind gleich in die Kabine gegangen. Und ich finde, auch das spricht schon brutale Bände.
Also, ja, ich finde, das ist das, was mich an Bayern München oder an dieser Mannschaft auch aufregt, dass sie einfach in dem Moment der Verlierer einfach keine großen Charakter mehr zeigen und einfach schlechte Verlierer sind und dort einfach das Fairplay dann oftmals nicht mehr wahren. Also klar, musst du nicht in die Kurve gehen, aber die Kollegen sind da alle angereist, Auswärtsfahrer, die opfern ihr Urlaub dafür und fahren überall hin. Und da finde ich, es gebührt es der Respekt auch vor den eigenen Fans, dass man in die Kurve geht und sich zumindest für den Support bedankt. Das erinnert mich ein bisschen an 2018. Da haben sie damals das DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt verloren. Und es ist eigentlich Usus, dass man Spalier bildet, wenn die Sieger dann auf die Tribüne gehen und sich ihre Medaillen abholen. Beziehungsweise auf den Platz da, auf dieses Podium. Und dann bildet man eigentlich als Verlierermannschaft immer einen Spalier. Das wurde für die Bayern immer gemacht. In jedem Jahr, wo sie DFB-Pokal gewonnen haben, haben sie damals auch nicht getan. Sie sind nach ihrer Silbermedaille direkt alle verschwunden. Und das stört mich einfach, dass eine Mannschaft, die so erfolgsverwöhnt ist, es nicht schafft, dann sich dann auch im Falle der Niederlage da fair zu verhalten. Und ich finde, das spielt so ein bisschen da rein. Du musst dich einfach bei den Anhängern bedanken, ob du willst oder nicht. Jeder verliert mal. Ich weiß, Darmstadt verliert von den 28 Spielen, weiß ich nicht, 24. Und jetzt gucke ich nach. Nee, von 28 spielen 18. Das heißt, die sind 18 Mal als Verlierer vom Platz und bedanken sich auch jedes Mal. Weißt du, so, ja, also das ja, musst du einfach absolut machen und musst du können. Ein Thema noch zurück, ganz kurz, weil ich es nicht überspringen mag. Wir haben über den VfL Wolfsburg geredet und die drohende Gefahr, da nochmal unten reinzurutschen. Nicht nur Trainer wurde gewechselt, sondern heute aktuell auch die Nachricht reingekommen, dass Marcel Schäfer als Sportdirektor aufhört. Ihm wird so ein bisschen vorgeworfen, zu lange am Niko Kovac festgehalten zu haben. Das haben wir aber auch gesagt bei uns. Da sind wir auch der Meinung, dass die Entlassung von Kovac jetzt sich zu lange hingezogen hat, weil die Serie der Spieler, die haben uns in den letzten 15 Spielen 2 gewonnen und eins davon jetzt unter Hasenhütte. Also
ja, da kann man schon davon reden, dass man zu lange abgewartet hat.
Das ist aber wohl nicht der einzige Grund, sondern der andere Grund ist, dass wohl die Überlegung seitens der Leipziger besteht, Marcel Schäfer zu den Leipzigern zu holen und dort den Sportvorstand zu machen, weil die Stelle ja seitdem Max Eberl weg ist, nicht besetzt ist und er soll da wohl Nachfolger werden, scheint sich da wohl mit anfreunden zu können und dann wird man jetzt gesagt haben, das sind die Gerüchte, die ich lese oder das, was man gelesen hat, dass er dann wohl sich nicht zum VfL Wolfsburg committet, obwohl er ein Urgestein ist, dort lange gespielt hat, auch Meister wurde 2009 und man sich dann sagt, okay, wenn du dich nicht zum VfL Wolfsburg bekennen willst, dann ist es Zeit zu gehen. Und jetzt haben sie wohl Raphael Schinzi-Lorz als Nachfolger installiert. Der war auch schon Sportdirektor bei Hoffenheim damals, also ein erfahrener Mann zumindest. Ja, weiß ich nicht, will ich jetzt keine Prognose geben, ob jetzt die Kaderplanung deswegen im nächsten Jahr besser wird. Ich habe auch gehört, dass Schmadtke, jetzt nachdem er bei Liverpool fertig ist, wenn Klopp geht, geht er ja auch da als Berater zurück zum VfL Wolfsburg kommen soll. Der war ja auch Sportdirektor vor Schäfer. Mit Schmadtke sicherlich viel Kompetenz und Schinzi als auch ein erfahrener Mann. Machst wahrscheinlich nicht viel falsch, aber dass ein Schäfer, der finde ich zumindest bei Wolfsburg nicht nachhaltig gezeigt hat, dass er in der Lage ist, einen starken Kader zu bauen und gute Transfers zu machen, jetzt zu Leipzig soll, halte ich für eine gewagte Personalpolitik auf Seiten der Leipziger. Aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er da reinscheißt, dann wäre halt Leipzig mal.
Es ist nicht so, dass ich
ihm nur das Beste wünsche dort. Aber
nee, nicht? Schade. Nee. Vielleicht auch nochmal ein Wort zu Heidenheim, weil ich glaube, das haben wir letzte Woche gar nicht besprochen und da stand es, glaube ich, schon fest. Du kannst mich korrigieren. Dingchi geht nach Freiburg, ne? Der Transfer ist auch fix.
Ja.
Ich glaube, wir haben privat drüber geredet.
Das haben wir auf jeden Fall.
Ja, ist so ein typischer Freiburg-Transfer. Dingschi hat gezeigt bei Heidenheim, dass er doch echt ein guter Bundesligaspieler ist. Und für ihn ist natürlich Wahnsinn. Ne? Die Bremer werden alle natürlich jetzt aufstöhnen und sagen Scheiße.
Aber 5 Millionen verdienen sie mit ihm immerhin. Ne? Also erst geht jetzt nicht umsonst.
Wenigstens Kohle in die Kasse, das stimmt, ja.
Ich glaube, das ist für Bremen gutes Geld. Die sind ja auch notorisch klamm. 5 Millionen für einen Spieler, den sie selber ausgebildet haben, für den sie damals nichts bezahlt haben, ist, glaube ich, ein guter Kurs. Hat jetzt seine Bundesliga-Tauglichkeit in Heidenheim wirklich unter Beweis gestellt. Und was man natürlich die große Stärke über Dingschi sagen muss, es geht manchmal so ein bisschen unter bei den ganzen Flitzern. dann hier in der Bundesliga. Er ist, soweit ich das jetzt recherchiert habe, der am schnellsten gemessene Spieler in dieser Saison. Also er ist Stand okay. Diese Saison der schnellste Bundesligaspieler. Wahnsinn. Und Freiburg, finde ich, fehlt auch so ein bisschen Tempo. Ja, also ein Grifo ist nicht, kein Flitzer, ein Höhler nicht, ein Grilic nicht.
Grigoritsch nicht, ja.
Grigoritsch nicht Grilic, Grigoritsch natürlich.
Ja, ist ja fast das gleiche Niveau.
Doan kommt auch eher so über die Dribblings, ist jetzt keiner, der jetzt die Bälle erläuft, und ich finde, das gibt Freiburg auf jeden Fall nochmal, oder dann Müller Schuster im nächsten Jahr eine Option mehr. Genau, zumal Freiburg ja auch von der Spielanlage her eine Mannschaft ist, die hin und wieder doch Konterfußball spielt. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Transfer. Du sagst es für mich auch, ein typischer Freiburger Transfer, ein deutscher Spieler, der in der Bundesliga Fuß gefasst hat. Ja, ich glaube, damit machen sie vieles richtig. Und Dingschi ist jung, der hat auch noch Potenzial, sich da weiterzuentwickeln, kann auch noch torgefährlicher werden, kann noch bessere Entscheidungen treffen. Also top.
Ja, und ganz lustig fand ich, was so Streich dazu gesagt hat, so, ich scheint das nichts auszumachen, dass ich nächstes Jahr nicht mehr da bin. Fand ich ganz cool irgendwie. Hat irgendwie Charme, der
ja, ich glaube Spruch auch einfach, weil man auch ein Grundvertrauen in diesen Verein hat. Ne? Also klar, viel wird reduziert auf Streich beim SC Freiburg, aber man darf nicht vergessen, dass der Sportdirektor, der Präsident dort auch alle schon sehr, sehr lange im Amt sind und die alle als Gespann schon so die Ära geprägt haben. Es ist ja nicht so, dass die alle gehen, sondern nur Streich geht. Die anderen, also Streich ist ja nicht für die Transfers verantwortlich sozusagen. Ne? Also der wird sich natürlich irgendwo besprechen, aber am Ende die Transfers werden nicht von Streich eingetütet. Und von daher gibt es natürlich immer noch ein weiteres ungebrochenes Grundvertrauen darin, dass Freiburg einfach gute Arbeit macht. Sie hatten auch Zeit, sich einen Trainer zu suchen. Sie haben sich für eine interne Lösung entschieden. Ich denke einfach, dass das auch nicht so ein großer Faktor ist. Klar, es kann Streich ein Faktor sein, aber das ist einfach so gefestigt da in Freiburg, dass ich denke, du kannst dich unabhängig von Streich einfach immer noch guten Gewissens für Freiburg entscheiden und weißt, da wird einfach gut gewirtschaftet und auch gut gearbeitet.
Ja, absolut.
Ja. Ich würde noch über den Dortmund reden, kurz über das Topspiel, die verloren haben. Immer wenn es wichtig ist, dann verkacken sie, kann man eigentlich sagen. Das ist so ein bisschen dass die Überschrift bei Dortmund, also natürlich in der Spitze letztes Jahr am letzten Spieltag gegen Mainz, aber auch jetzt wieder, Entschuldigung, auch jetzt wieder beim 50-jährigen Geburtstag des Westfalenstadions. Übrigens eine super Choreo, die sie da gemacht haben, Megastimmung vor dem Spiel. Und dann verlieren sie zum dritten Mal in dieser Saison gegen den VfB Stuttgart, zweimal in der Liga, einmal im DFB-Pokal. Man kann also wirklich getrost behaupten, VfB Stuttgart hat den Beweis gestellt, dieses Jahr einfach die bessere Mannschaft zu sein. Haben damit auch den Vorsprung auf den BVB auf 7 Punkte ausgebaut. Da bin ich sicher, da lege ich mich fest, sind jetzt punktgleich mit Bayern durch deren Niederlage. Leg mich fest, Stuttgart spielt nächstes Jahr Champions League. Die Leipziger sind jetzt auch punktgleich mit Dortmund, allerdings durch ein deutlich besseres Torverhältnis vorbeigezogen an der Borussia. Und Stand jetzt, müssen wir schauen, es gibt noch das direkte Duell gegen Leipzig, ist Borussia Dortmund nächstes Jahr nur in der Europa League vertreten. Das gab es das letzte Mal 2016, nachdem Klopp aufgehört hat.
Ja, ich sag's jetzt die Saison schon oft und meiner Meinung nach gehören sie auch maximal dahin. Für mich ist die Mannschaft und die Spielweise so inkonstant und teilweise auch vom Niveau so schlecht geworden, dass das für mich hat einfach in der Champions League auch nichts zu suchen. Und ich sehe die anderen vier Mannschaften einfach weitaus besser und ich die haben mehr Punkte, als sie in meinen Augen verdient haben, bin ich ganz ehrlich. Hat man vielleicht auch ein bisschen Glück, dass Leipzig diese Saison auch ganz viel liegen lassen hat, was man sonst nicht liegen lassen hätte. Somit hat man ja zumindest noch die Chance auf den Champions-League-Platz. Mal jetzt abgesehen davon, ob wir jetzt den 5. Platz bekommen werden oder nicht. Ich bleibe dabei, wenn du bei Dortmund einen Aufschwung wieder haben willst, musst du die Trainerfrage stellen. Und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Kader wieder mal ein bisschen umbügeln.
Die ewige Trainerfrage bei Dortmund.
Die ewige Trainerfrage, ja.
Wenn wir kurz bei Dortmund sind, heute Abend Spiel gegen Atletico Madrid, was traust du hinzu?
Ist ja in Madrid, ne?
Ist in Madrid.
Oh, ist das in Madrid?
Da muss ich kurz nachgucken, tatsächlich.
Ich glaube, stimmt. Na, oder? Warte.
Zu Hause.
Zu Hause.
Entschuldigung, es ist in Madrid natürlich. Heute ist es in Madrid.
Ja, also ich Man hat sich zwar immer gut verkauft in der Champions League, das muss man fairerweise auch sagen. Ich glaube aber, das wird heute eine Nummer zu groß und ich sage 2-1 für Madrid.
Ja, schließe ich mich an. Ich glaube sogar zu 0, aber 2-0-1
das wär,
irgendwas in der Richtung.
Ja.
So, wir müssen mal ganz kurz hier die Nummer unterbrechen. Ich bin gleich wieder da.
Oh, ein kleines Päuschen. Bis gleich. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Bayern-Spiel. Ne? Das haben wir ja live gesehen und ist ja für dich eine Herzensangelegenheit als Arsenal-Fan. Für dich war ja auch das Spiel besonders. A, weil Arsenal eine überragende Saison mal wieder spielt und B, weil die Chancen dadurch natürlich immens sind, dass man diese Saison vielleicht sogar Titelanwärter ist mit. Und ja, erzähl doch mal, wie hast du das Spiel gesehen? Also du bist ja extrem optimistisch reingegangen und da hast ja schon anderthalb Wochen vorher vom Berg gerufen, dass es hier eine Klatsche für die Bayern geben wird. Kleiner Spoiler-Alarm, war nicht so. sag mal, was sagst du zum Spiel?
Ja, was soll ich sagen? Also es ist, eigentlich kann ich viel sagen. Es ging so los, wie ich dachte. Ja, also sehr, sehr dominante Londoner pressen sehr hoch, gewinnen die Bälle hoch, zwingen Bayern zu langen Bällen, haben viel Ballbesitzstaffetten und dann ist es auch so gekommen, wie es mir dachte oder wie es fast schon kommen musste zu dem Zeitpunkt. In der 12. Spielminute Saka mit dem 1-0, schöner Schuss in die lange Ecke aus dem rechten Flügel oder vom rechten Flügel reingezogen, so klassischer Saka auch oder wie wir es von Robben früher kannten. Und dann führst auch zu dem Zeitpunkt, ja, was heißt verdient, du machst eigentlich mit der ersten Großchance das Tor, aber du kannst halt auch in Führung gehen. Und dann hast du kurz darauf die nächste Riesenchance, Ben White, der Vorlagengeber vom 1-0, steht auf einmal frei vor Neuer und ist dann halt, ja, qua seiner Position einfach irgendwo wahrscheinlich ein bisschen überfordert, in dem Spiel dann so eine Chance zu haben, ist kein Torjäger und schießt halt Neuer wirklich an, also den hätte ich auch gehalten, wenn ich da gestanden hätte, der brauchte nichts machen, hat da nicht die Ruhe weggehabt, um sich dann eine Ecke auszusuchen. Und das war aber eine hundertprozentige. Da musst du dann auch 2-0 in Führung gehen und dann steht es innerhalb der ersten 15 Minuten 2-0 für Arsenal. Und dann, glaube ich, sehen wir ein Spiel, wie ich mir das so auch vorgestellt habe, um das mal so zu sagen. So, jetzt macht er den Ball nicht und dann passiert halt was, was man bei Arsenal in dieser Saison ganz, ganz selten sieht oder fast gar nicht, nämlich, dass sie einen langen Ball aus von Musiala, den sie kontrollieren, nicht vernünftig sichern können. Und zwar liegt es daran, dass Gabriel und Raya ein Missverständnis haben. Raya geht raus, will den Ball selber als Torwart quasi nehmen und weiterleiten. Und Gabriel sieht ihn nicht, hat aber auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, Sané ein bisschen im Rücken gehabt.
Ja, Sané hat gepresst. Er war noch oder, ein Stück weg, aber er hat ihn gepresst.
Ja. Und somit konnte er halt, also konnte Gabriel den Ball nicht zum Torwart zurückspielen, weil der Torwart quasi direkt vor ihm stand. Bleibt der Torwart dort im Tor, kann er einfach den Rückpass spielen und die Situation ist gelöscht. So hat er dann als ja, spielerische Alternative den Ball auf Kivior spielen wollen. Kivior selbst rechnet mit dem Pass wahrscheinlich nicht, ist in einer Rückwärtsbewegung und kommt nicht so schnell in den Rhythmuswechsel und verpasst den Ball. Und dann ist halt Goretzka mit dem Ballgewinn da. Nicht Goretzka war es.
Musiala
war es. Ich weiß es gerade nicht. Kann sein. Passt den Ball auf Goretzka und dann hast du natürlich das Beste, was du haben kannst. Die besten Ballgewinne. Du gehst komplett in der Vorwärtsbewegung mit dem Tempo-Gegenstoß auf die Verteidigung zu. Goretzka Steckpass dann auf Gnabry, der halt mit Tempo an White vorbeigehen kann oder an Saliba vorbeigehen kann und kannst du nicht verteidigen. Macht das Ding gut. Raya keine Chance, 1-1 und dann, ja, kommt, wie es kommen musste, sage ich mal, in solchen Spielen dann, Arsenal eigentlich davon unbeeindruckt, macht weiterhin ein gutes Spiel, hat immer noch die größeren Spielanteile und dann kommt eine Szene, die man so auch so eigentlich nicht sieht, die kennt man nicht. Arsenal spielt eine unfassbar gute Saison, gerade defensiv sind sie extrem stabil und dann schafft es einfach Sané mit der Ballannahme Kivior zu tunneln, hat dann einen Raum auf außen, geht aber direkt schräg in die Mitte und mit seinem Tempo gibt es keinen einzigen, der es schafft, irgendwie da in diesen Zweikampf zu kommen. Ich glaube, Jorginho ist der Einzige oder Erste kurz vorm Strafraum, der mit einer Grätsche den Ball wegspitzeln kann, reicht aber nicht, um Sané vom Ball zu trennen. Und dann kommt Saliba von der Seite, touchiert ihn an der Wade, Klaras Foul, Elfmeter. Raya geht sehr früh runter beim Elfmeter, aber Kane ist für mich der beste Elfmeterschütze der Welt, gewohnt lässig, verlädt ihn, dann steht es 2-1 und hast du schon gemerkt, da ist ein bisschen der Bruch im Spiel. Ne? Man kann über Arsenal alles sagen, das ist eine Weltklasse-Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die in allen Wettbewerben zu den Titelkreis gehört, aber dann siehst du auch, dass es eine junge Mannschaft ist und dass sie einfach keine Spieler haben, wie jetzt, sage ich mal, bei Bayern oder Real Madrid oder so, die 4, 5, 6 Jahre schon in der Champions League spielen und einfach so gerissen sind. Und dann siehst du einfach, dass auch ein bisschen Spielfluss kaputt geht. Ja, und dann dauert es einfach eine ganze Weile, bis du wieder drin warst. Und in der 76. Minute dann allerdings belohnen sie sich dann für, finde ich, trotzdem ein gutes Spiel, was sie machen. Trossard nach einem brutal krassen Dribbling von Gabriel Jesus, der da wirklich auf dem Bierdeckel da die Innenverteidigung austanzt, dann noch das Auge hat, auf Trossard zu legen und der dann mit einem flachen Schuss in die Ecke Neuer keine Chance lässt. Und dann ist es ein 2-2, was leistungsgerecht schon okay ist so insgesamt. Coman hatte noch eine Riesenchance, kann es 3-2 machen, Pfostenschuss aus kürzester Distanz. Da hat man Glück gehabt, dann gab es auch noch eine Chance für Arsenal. Also insgesamt würde ich sagen, es ist okay. Aber wenn man so den Spiel, also ich war bedient bis zur Halbzeit, weil hatte ich den Kaffee total auf, weil du dich eigentlich um ein gutes Spiel gebracht hast, ergebnistechnisch.
Ja, man muss so sagen, ne, in Bayern in einer sehr ungewohnten Rolle, nur auf Konter lauernd, so, das sieht man eigentlich bei den Bayern so gut wie gar nicht, ist man noch nicht gewöhnt zu sehen, hat aber in dem Fall echt gut funktioniert. Und wir haben vorhin ja schon bei Mainz darüber geredet, ne, Arsenal in extrem positiven Flow, funktioniert viel, man gewinnt viel, man hat...
Das finde ich jetzt sportlich, dass du Mainz und Arsenal dann da auch.
Ja, du, beide rot, ja. Was willst du machen? Treffend. Aber geht ja nur um den Flow erstmal. Ist ja treffend, ne? Arsenal und Mainz in einem Satz zu bringen. Aber und Bayern halt genau das Gegenteil, ne? So, da läuft gerade gar nichts. Die Bundesliga ist zu vergessen. Pokal ist schon lange zu vergessen. Und war für Bayern dann, glaube ich, einfach auch nochmal ein neues Gesicht wieder, wenn man so die Bayern in den letzten Wochen sich so anschaut. Ich glaube, der ganz große Gewinner sind natürlich die Bayern nach dem Spiel. Das muss man einfach so sagen. Also ich glaube, die sind alle mit dem Lächeln nach Hause gefahren und die Londoner eher mit einem nassen Auge. Aber es gibt halt nur eine Szene, über die müssen wir halt mal reden. Ne? Also es hätte ja rein regeltechnisch ja noch einen Handelfmeter geben müssen für die Bayern.
Es hätte, ja, das die Elfmeterfragen. Ich finde, es sind zwei Fragen tatsächlich. Da müssen wir natürlich noch drüber reden. Also es gab eine Szene. Willst du sie beschreiben oder willst du sie beschreiben?
Ja, ne, eigentlich relativ einfach zu beschreiben. So einfach, dass es auch, dass man so auch schnell übersehen könnte. Arsenal hat Abstoß. Der Torwart hätte quasi einen Abstoß ausführen können. Der Schiedsrichter pfeift den Abstoß an. Nur mal so eine kleine Regelkunde, muss er nicht, aber kann er machen. Kann einen Abstoß quasi frei pfeifen. Das tut der Schiedsrichter. Er pfeift. Und ich glaube, der Torwart hat auf Gabriel gespielt, quer gespielt. Und er nimmt den Ball einfach in die Hand und legt ihn sich wieder hin. Vermutung, gehe ich stark von aus, er dachte, durch den Pfiff wurde die Situation abgepfiffen und nicht angepfiffen. Und deswegen nimmt er den Ball in die Hand. Rein regeltechnisch hätte man Handelfmeter geben müssen. Der Schiedsrichter hat natürlich so argumentiert, dass das so, wie er das gesagt, ein Kids-Mistake. Er hat mit seinem Pfiff zur Verwirrung beigetragen und deswegen wollte er diesen Elfmeter nicht geben, weil das nicht würdig ist für ein Viertelfinale Champions League, Halbfinale. Und da gebe ich ihm recht, das wäre jetzt nicht würdig für so ein Spiel, aber rein regeltechnisch muss man halt mal drüber diskutieren, musst du da eigentlich den Finger Richtung Punkt zeigen, ne?
Also es gibt so zwei Sichtweisen auf die ganze Geschichte. Die eine Sichtweise ist schnell erklärt, da kann man sagen, Hand ist Hand. So, weißt du, also Regelverstoß ist Regelverstoß, darauf hätte man Elfmeter geben müssen. Die Regeln sind so, wenn du sie dann so auch umsetzt, dann ist es Elfmeter. So, das ist die eine Sichtweise. Damit, das ist ein Totschlagargument, da kannst du nicht gegen argumentieren. So. Ja, das andere Argument, und dem hänge ich auch an, nicht weil ich jetzt Arsenal-Fan bin, sondern weil ich es insgesamt fürs Spiel besser finde. Es ist ja so, dass normalerweise ein Handspiel im Strafraum dazu führt, dass sich der Gegner, ob gewollt oder ungewollt, einen Vorteil verschafft.
ne, weil er den Ball irgendwie ablenkt oder wie auch immer. Dadurch, dass die Mannschaft dann im Ballbesitz kommt oder damit klärt oder wie auch immer. Also so ein Handspiel ist eigentlich immer auch mit einem Vorteil verbunden. Und diesen Vorteil gab es ja nun in keinster Weise. Niemand hatte einen Vorteil davon, es gab offenkundig keinen, nicht im geringsten Sinn einen Vorteil sozusagen. Er hatte den Pfiff vom Schiedsrichter einfach missverstanden. Und wenn es quasi dann so einen Nachteil nach sich zieht, so dann tut es im Spiel einfach, also dann wird es dem Spiel nicht mehr gerecht, ne? Er hat sich dann, finde ich, übers Regelwerk hinweggesetzt, der Schiedsrichter. Allerdings finde ich für das Fairplay und auch im Sinne des Spiels, für den Geist des Spiels, wie man so schön sagt. Und ich finde das mit, also es ist eine riesengroße Entscheidung vom Schiedsrichter, das so zu machen, sich da quasi über die Regel hinwegzusetzen, weil man einfach sagt, das ist wie, und das hat der Schiri dann selber so auch gesagt, es ist einfach nicht würdig, im Viertelfinale so eine Scheiße zu pfeifen, weil es einfach ein absolutes Missverständnis war. Ne? Und daher finde ich es richtig und ich finde, klar regen sich viele Bayern auf, weil man, wie gesagt, dieses Totschlagargument hat, Regel ist Regel. Und trotzdem finde ich, es ist für das Spiel genau das Richtige, weil, wie gesagt, du hast keinen Vorteil davon.
Ja, das stimmt. Also ich bin da ehrlich gesagt auch hin und weg, also hin und her gerissen, nicht hin und weg, hin und her gerissen, weil ich nicht wüsste, für welches Argument ich stimmen würde. Aber ich glaube, zum Schluss ist es immer eine Herzensangelegenheit, für den Fußball zu stimmen und deswegen ist das okay so.
Ich finde, was immer so ein Indiz auch dafür ist, ist, dass es in dem Moment auf dem Platz keine Reklamation gab. Zumindest kann ich mich da nicht dran erinnern.
Ich muss auch sagen, ich hatte die Situation und gar nicht
ich selber so auch im Kopf. Nachhinein, ich habe es auch im Nachhinein erst genau mitgekriegt. Also es ist keiner da zum Schiri gestürmt und hat Handspiel oder so, sondern es ist nichts passiert. Und ich finde, es ist immer ein sehr guter Indikator dafür, ob jetzt gerade etwas falsch läuft oder nicht, wenn sich Spieler auf dem Feld, ich meine, da sind 11 Spieler plus Trainer, plus Trainerteam, die da alle zugucken und keiner hat in meinen Augen in dem Moment was reklamiert, weil es keinem Menschen aufgefallen ist. Da ist eigentlich was ganz Normales passiert. Der Abschlag wird vom, oder der Abschluss wird vom Innenverteidiger ausgeführt und der hat sich den Ball halt auf die Strafraum-Ecke, auf die 5-Meter-Ecke gelegt. Und weil er einfach nicht verstanden hat, weil er nicht mitbekommen hat, dass der Schiedsrichter den Ball freigegeben hat und im Grunde genommen der Pass von Raya schon der Abschlag oder der Abschluss war. Ja. So, das ist einfach nur passiert. Es war ein Missverständnis und dieses Missverständnis so zu ahnden, dass du dafür 11 Meter gibst und Bayern damit zum 3-1 verhilfst, das finde ich, kannst du kaum mit reinem Gewissen vertreten, bin ich damit.
Gut, jetzt noch die wichtigste Frage von allen. Wie wird das Rückspiel ausgehen?
Ja, eine Sache will ich noch besprechen, ganz schnell. Und zwar gab es eine zweite Elfmeter-Szene und das ist die mit dem Schlusspfiff. Und wenn ich mir die angucke oder angeguckt habe, finde ich, ist es zumindest mal so, dass wenn er da pfeift,
ach,
dass
ja, dem jetzt, nichts ich habe gerade überlegt, welche
Saka meinst, gegen
ja.
Neuer.
Ja. Ach, Saka gegen Neuer. Nee, ach ja, alles, ja, jetzt ja? Habe ich sie vor Augen. Alles klar, erzähl weiter.
Ganz zum Schluss und ich bin der Meinung, dass man das pfeifen kann. Also ich weiß nicht, ob man es pfeifen muss, aber es, also dass da, weil Saka spielt den Ball an Neuer vorbei. Ich weiß nicht, ob er da eventuell vorbeikommt und einschieben kann, also ob er wirklich Neuer umdribbelt. Ich würde aber sagen, die Chance war da. Zieht er den Elfmeter? Natürlich kann er da irgendwo einen Kontakt suchen und gleichzeitig geht das Bein von Neuer so krass raus, in meinen Augen, dass das halt keine reine Einfädelaktion ist, sondern dass da schon auch der Verteidiger, also in dem Fall der Torwart, einfach seine Aktion mit drin hat, sozusagen, dass der Kontakt zustande kommt. Und für mich ist das eine Kann-Entscheidung für mich. Und ich finde schon, dass die Bayern da sehr viel Glück haben, dass sie nicht in der letzten Minute noch einen Elfmeter gegen sich gesprochen bekommen.
Also da muss ich gegenhalten. Ich habe dir das gestern schon gesagt, ich sage es heute wieder, das ist für mich definitiv kein Elfmeter, weil ich habe mir das heute auch nochmal angeguckt. Neuer, wenn man sich das anschaut, Neuer ist nicht mehr in der Bewegung. Der Einzige, der in der Bewegung ist, ist noch Saka. Und Saka geht an Neuer vorbei. Ich glaube auch, er würde, wenn er weiterlaufen würde, würde er vorbeikommen und könnte einschieben. Also deswegen verstehe ich nicht, warum er das macht. Und man sieht ja ganz klar, das Bein, was den Kontakt zu Neuer hat, fährt er aus und nicht umgedreht. Und das ist dann für mich kein Foul, weil er provoziert den Kontakt. Ob er das jetzt bewusst gemacht hat oder unbewusst, das lasse ich mal im Raum stehen, das weiß ich nicht. Aber für mich ist das 10 von 10 mal kein Elfmeter. Also, wenn du das pfeifst als Elfmeter, dann musst du halt dann auch den Regelverstoß mit dem Abschluss pfeifen, so, und dann wird es irgendwann lächerlich. Ich finde, beide Elfmeter nicht zu geben, ist die absolut richtige Entscheidung und wird auch dem ganzen Spiel gerecht.
Aber Digga, ich finde, das kannst du jetzt nicht gleichsetzen,
ja, aber, dass
du
da nee, also, das sagst. Ja, aber doch, für, nee, doch, das zweite ist für mich genauso, das ist keine Kannentscheidung, das zweite für mich.
Das zweite ist für mich
eine 200-prozentige Kein-Elfmeter-Entscheidung.
Du kannst ja sagen, wenn das Elfmeter ist, dann musst du 10-mal Elfmeter geben, aber das kannst du ja trotzdem nicht gleichsetzen mit dem Ding von Gabriel. Das hat ja, das ist ja überhaupt
nicht. Ja, aber ich bleib dabei. Das zweite ist für mich auch kein Elfmeter. Zu 100% nicht. Das okay. möchte ich also nicht
gepfiffen haben. Ich sehe das schon so, dass man das pfeifen kann, aber dann gut, dann sind wir uns da nicht einig, aber das hat jetzt nichts mit Gabriel zu tun. Also da musst du nicht sagen, dass das ein
Elfmeter ja, ist. Ja, klar, andere. Hängt der Vergleich, aber das ist für mich... Das
du kannst halt also, sagen, du gibst halt dann für jeden Scheiß Elfmeter so.
Ja, okay. Dann musst du für jeden Scheiß Elfmeter
geben. Das wäre ein Argument, obwohl ich der Meinung bin, das kann man als Foulspiel auslegen. So meine Meinung. Ich sage nicht, das ist eine klare Fehlentscheidung, aber ich finde schon, dass Bayern da auch ein Stück weit Glück hat, um ehrlich zu sein.
Gut. Trotzdem, wie ist das Rückspiel? Ja. Sachergebnis? 3-2-1?
Ja, ich denke, die bessere Mannschaft ist Arsenal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist der Heimvorteil? Ich kann mir vorstellen, dass Arsenal ein bisschen eine defensive Herangehensweise an den Tag legt, aber ich glaube nicht, dass Bayern in der Lage ist, die daher zu spielen. Zumindest würde mich das stark wundern nach der Saison. Ich gehe bei mit Arsenal. Das gibt einen 3-1-Sieg in der Verlängerung.
3-1 in der Verlängerung. Oh, das wäre dann ein sehr schönes Spiel sogar für alle Neutralen.
1-1 geht's rein und dann macht Arsenal das Ding in der Verlängerung klar.
Okay. Ich glaube einfach, nicht weil ich Arsenal nicht gönne, weil ich würde es Arsenal gönnen. Aber ich glaube, die schlimmsten Bayern sind immer die angezählten und angeschossenen Bayern. Ich glaube, Bayern macht das mit einem 2-1 in der Verlängerung.
Gut. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, wir gucken das Spiel wieder zusammen am Mittwoch. Genau. Ist dann allerdings erst nach unserer nächsten Podcast-Folge. Das heißt, wir wissen es beim nächsten Mal noch nicht mal. Das ist natürlich ein bisschen schade.
Können wir einen Spannungsbogen aufbauen.
Da sind wir ja auch sehr gut, finde ich. Ja, um jetzt den Spannungsbogen quasi wieder abzubauen, für mich letztes Thema, will ich noch ganz kurz drüber reden, ist in den Medien überall auch jetzt genug besprochen worden. Übrigens, ich spiele in der Fußballgruppe montags. Also fangen wir mal anders das Thema an, damit es auch jeder versteht. Pal Dardai, oder was heißt, ich bin in der Fußballgruppe, wir sind in der Fußballgruppe. Aber kommen wir gleich zu. Pal Dardai hat in der letzten Woche eine Pressekonferenz abgebrochen, und zwar, weil der Kicker-Reporter Steffen Rohr, der für die Hertha berichtet oder über Hertha berichtet, einen Artikel im Kicker veröffentlicht hat, wo es darum geht, dass Hertha vom Spielstil her, und das hat sich auf den Spielstil bezogen, kein Konzept ist falsch, weil Dardai hat gesagt, ihm wäre vorgeworfen worden, kein Konzept zu haben, aber so stand es nicht im Artikel, aber man kann es schon so auffassen, also keine Spielidee hat. Also dass die Spielidee von Hertha BSC nicht erkennbar ist und man mit dem Kader eigentlich eine klarere Linie haben müsste, wenn man denn aufsteigen will und dass der Kader eigentlich zumindest hergibt, um mitzuspielen. So, das war ungefähr der O-Ton, und dass mir er sagt, also es gibt die Entwicklung nicht spielerisch, ne? Nur spielerisch. Und Dardai hat das wahrscheinlich missverstanden, hat sich angegriffen gefühlt, hat das so ein bisschen auf dieses ganze auf den Vereinsweg bezogen, Berliner Weg und Talente ranziehen und so. Darum ging es aber Steffen Rohr nie. Das hat er auch nie kritisiert, weil daran gibt es ja auch nicht zu kritisieren. Hertha BSC hat 6 bis 7 Spieler aus der eigenen Jugend pro Spieltag auf dem Platz. Das ist ein Riesenwert und ich glaube auch unerreicht von allen anderen Mannschaften in den ersten zwei Ligen. Aber darum ging es nicht. Es ging halt wirklich um die Art und Weise, wie sie auftreten. Und dann stellt Steffen Rohr eine Frage, hat nichts Provozierendes, ging nur um Paderborn, um den nächsten Gegner. Dann sagte er, also nochmal rede ich mich nicht mit dir. Und als die zweite Frage von Steffen Rohr dann ein bisschen später kam, stand er auf und verließ die Pressekonferenz, und das nach ungefähr 5 Minuten, sorgte damit natürlich für ein Eklat. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht nochmal totreden. Ich will kurz für mich einordnen, kannst du gleich auch nochmal deine Meinung dazu sagen. Also für mich ist das so, dass das A ein Missverständnis war und B darf aber Pal Dardai so nicht reagieren. Das ist ein kinderliches Verhalten. Er muss erklären, warum er ein Problem damit hat, aber er darf nicht einfach aufstehen und gehen. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Verständnis für Dardai in dem Sinne, dass er halt immer der Einzige ist, der sich stellt. Es gibt ganz wenig Rückendeckung für Dardai, auch öffentlich. Es gibt immer noch die Frage, darf er weitermachen, darf er nicht weitermachen? Man hört, dass man sich nach einem Trainer umsieht. Es wird nie klar geäußert, ist er nun Trainer nächstes Jahr oder nicht. Er hält immer wieder den Kopf für diesen Verein hin und schützt diesen Verein, als wäre es seine Kinder. Er ist zum dritten Mal jetzt mittlerweile Trainer, hat in allen drei...
Ja, ein Stück weit sind es ja auch seine Kinder.
Ja, ein Stück weit sind es sogar seine Kinder, das stimmt. Aber ist halt zum dritten Mal Trainer und macht eigentlich insgesamt immer einen vernünftigen Job ist. Man weiß, dass Dardai kein Pep Guardiola mehr wird, was das Taktische angeht. Und trotzdem halte ich ihn für keinen schlechten Trainer. Und er hat halt zu wenig Rückendeckung und er ist halt für das, was er eigentlich haben müsste nach den ganzen Verdiensten im Verein. Und ich kann schon mir vorstellen, dass sich da Dardai so ein bisschen auch darüber aufgeregt hat und das so als Zusammenspiel dann so eine Überreaktion hervorgerufen hat. Allerdings darf es ihm nicht passieren, er ist Profi genug. Und dass er sich dann quasi am Samstag beim Spieltag dann oder am Freitag haben die, glaube ich, gespielt, nicht entschuldigt dafür, sondern sich hinstellt und sagt, er würde das nächste Mal wieder machen und er steht dazu und das ist ein Lügner, also er sagt Unwahrheiten und er redet nicht mit Leuten, die lügen. Das dann hätte man vielleicht dann anders reagieren müssen. So, und jetzt um es rund zu machen, und dann kannst du gleich, wie gesagt, nochmal deine Sicht der Dinge darlegen. Heute hat er sich entschuldigt auf der Pressekonferenz, beziehungsweise die Pressesprecherin von Hertha BSC hat sich auch dafür entschuldigt, was da passiert ist. Und man ist wohl wieder im Reinen, auch mit Steffen Rohr, der war auch heute wieder zugegen und hat auch dann Fragen beantwortet bekommen oder Fragen stellen dürfen. Und das scheint jetzt beigelegt zu sein und dennoch ein kleiner Eklat, mal wieder ein bisschen Wirbel um die gute alte Dame.
Ja, ich meine, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Das Verhalten ist einfach unprofessionell und du machst halt damit auch wieder so ein Fass auf und Unruhe in dem Verein, die du einfach gar nicht gebrauchen kannst. Und man darf halt auch nicht vergessen, das habe ich dir ja auch schon damals gesagt, Du wirst halt gemessen an dem, was du sagst. Und ein Dardai hat auch mal Ende letzten Jahres gesagt, man steht zum Zeitpunkt X auf Platz 6 oder besser oder bei Platz 6, wie auch immer. Das tat man auch nicht zu dem Zeitpunkt und das tut man jetzt noch nicht. Und dass du dann an diesem Wort noch gemessen wirst, ist klar. Und dann kann man auch kritisieren, und das war eine sachliche Kritik, so zu reagieren und sich dann auch so zu spät zu entschuldigen, das ist höchst unprofessionell. Ich glaube auch, die Entschuldigung kam auch größtenteils jetzt nur, weil der Druck wahrscheinlich intern noch zu groß wurde. Und wo ich dir definitiv ganz viel recht gebe, ist, dass die Verantwortlichen bei der Hertha BSC extrem transparent sind. Du hörst nichts, du siehst nichts. Keiner hat mal die Eier, mal irgendwie mal sich da hinzustellen und auch mal irgendwie Brust zu zeigen. Das ist schon echt schwach. Und da muss ich sagen, da kann ich es dann auch irgendwo nachvollziehen, dass man dann vielleicht als Trainer, der wirklich seinen Arsch und seine Knochen die ganze Zeit hinhält, irgendwann auch mal vielleicht extrem dünnhäutig ist. Obwohl ihm das in dem Moment nicht passieren darf. Ja. Ist einfach so. Aber bringst du jetzt noch die Verbindung mit unserer Fußballrunde am Montag oder war das einfach nur so ein random Fact?
Achso, ja, das habe ich schon wieder vergessen. Das war gemacht. Ja, übrigens, wir spielen montags Fußball. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Ja, dieser Steffen Rohr, lustigerweise, war auch mal Teil dieser Fußballrunde und viele kannten den noch. Und deswegen war das umso mehr Thema, weil er quasi dann auch mal ein persönlicher Bezug da war. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn, glaube ich, auch nicht.
Nee.
Aber wir haben quasi dadurch, dass wir in der ehemaligen Fußballrunde von Steffen Rohr spielen, konnte man da auch nochmal so ein bisschen hören, wie das aufgenommen wurde. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er aber noch nicht Kicker-Redakteur. Ja, ich glaube, also das kriege ich jetzt nicht mehr so schön hin, wie es mir vorgelegt hatte, weil ich mich selbst in meinem Redefluss übertroffen habe und dann vergessen habe, was ich sagen wollte.
Übertroffen aber, hat er sich sogar.
Ja, überschlagen habe.
Da, ja. Er schreit wieder vom Berge.
ja, Eigenlob stinkt.
Ja, Mann, gewaltig. In diesem Sinne kann man nur sagen, genießt die Champions League-Spiele heute. Noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Freitag, 19 Uhr. Energie Cottbus gegen Greifswald zu Hause. Ausverkauf der Hütte. Es geht um Tabellenplatz 1. Es geht um die Meisterschaft. Es geht um den Aufstieg in die dritte Liga. Wir sind heute und die ganze Woche alle Energiefans. In diesem Sinne, habt viel Spaß. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dann. Macht's gut. Übrigens, zeitgleich spielt Hertha gegen Rostock. Also wer guten Fußball sehen will, schaltet da ein. Sollte aber Rostock gewinnen und ich gönne denen das und Hertha gewinnt auch gegen Rostock, die spielen ja gegen den Abstieg, dann könnte es sein, dass man nächstes Jahr dann in der dritten Liga aufeinander trifft. Hätte ja auch was. Wie man das so weiß von den Ostvereinen, die mögen sich untereinander alle sehr, sehr gerne. Ja,
absolut.
Von daher Rostock gegen Cottbus, das hat alte Erstliga-Vibes so aus den Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ne?
Ja, absolut.
Das wäre ganz lustig. So, also in dem Sinne, macht's gut, genießt die Spiele. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Ich schlag den Ball lang.